Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Ja, pünktlich zum Ende des Pride Months machen wir auch ein Buch, das gut zu diesem Monat passt, liebe Julia.
Genau, Happy Pride. Wir sind ein bisschen hinten nach, aber ihr wisst ja, wie das ist mit Büchern lesen, vorbereiten und so weiter. Da geht sich nicht immer alles so gut aus, aber wir haben es geschafft und wir freuen uns sehr, dass wir ein sehr, sehr spannendes Buch zum Thema queere Liebe in unserem Podcast besprechen dürfen. Und Sophia hat sich ins Zeug gehaut und ja, ein sehr sexy Buch gelesen. Bin ich da richtig in der Annahme?
Das stimmt, es ist sehr sexy und sehr gehaltvoll und hat mir richtig gut gefallen. Es ist nämlich Das Lied des Achilles von Madeleine Miller, das ist 2011 erschienen und es behandelt einen klassischen griechischen Stoff aus einer etwas anderen Perspektive und eben passend zum Pride Month stellen wir uns da auch die Frage, wie ist es denn mit queerer Liebe in klassischen Stoffen, gerade auch in der griechischen Mythologie und wie ist es passiert, dass die herausgeschrieben wurden und warum ist es wichtig, diese Perspektive wieder hinein zu reklamieren?
Ganz genau. Wir haben ja in unserer allerersten Podcast-Folge schon mal einen feministischen, in dem Fall Blick auf einen Stoff der klassischen Antike geworfen, nämlich auf Cassandra. Und ich finde, es ist sehr passend, dass du heute dieses Thema nochmal machst. In Cassandra kommt Achilles, der klassische griechische Held, natürlich auch vor. Und ich bin gespannt, wie er in Madeleine Millers Buch anders dargestellt wird, als wir ihn vielleicht aus, ich sag mal so, Blockbustern wie Troja mit Brad Pitt kennen. Ich glaube, alle erinnern sich noch an diesen eingeölten, blonden Typen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Bild unterscheidet.
Das stimmt. Und ich muss sagen, dass ja, ich bin jetzt auch keine Expertin der griechischen Mythologie und habe wahrscheinlich wie so viele die Basics ja in der Schule gelernt, gehört und mein Bild ist dann durchaus auch geprägt von Filmen wie Troja und dank der Auseinandersetzung mit diesem Buch, Das Lied des Achilles, wusste ich jetzt auch ein bisschen besser, wie sehr sich Troja vielleicht unterscheidet und wie krass heterosexuell und heteronormativ vor allem Troja ist, im Gegensatz eigentlich zu dem klassischen griechischen Stoff.
Also Troja in der Film, meinst du?
Troja in der Film, genau. Troja der Film, okay, nicht Troja die Stadt.
Genau, ja, also sehr spannend. Genau, erzähl mal, worin geht's denn in das Lied des Achilles?
Also darum geht es um die Beziehung zwischen Patroklos und Achill aus der Sicht des Patroklos. Und Patroklos ist eine sehr spannende Figur, die eben schon in verschiedenen griechischen Mythologien auch vorkommt und erzählt wird. Und Patroklos ist ein Prinz, allerdings ein ja recht wenig aussichtsreicher. Und der junge Patroklos, das Kind, als wir ihn kennenlernen, enttäuscht seinen Vater, den König Minoitius, regelmäßig. Und dann kommt es zu einem Unglück und zwar tötet Patroklos versehentlich einen Jungen und um der Rache zu entkommen, schickt ihn sein Vater ins Exil. Und er lernt dort Achill kennen, ein Sohn des Peleus und der Sohn der Meeresnymphe Thetis. Und Thetis hat göttliche Fähigkeiten und hat einen Teil dieser Fähigkeiten eben auch an Achill vermacht. Aber wichtig zu sagen, Achill ist sterblich und Achill wird schon auch so als dieser junge, tolle Bursche beschrieben, den alle mögen, der ganz viele Talente hat, schon als junger Bursche toll kämpfen kann. Und nach der Zeit kommen sich die beiden Burschen langsam näher und Achill nimmt den Patroklos zu seinem Gefährten. Und langsam entwickeln die beiden aber über die Jahre eine erotische und eine Liebesbeziehung zueinander. So beginnt nun auch der Krieg gegen Troja. Er beginnt ja so, dass Paris die schöne Helena entführt, nach Troja verschleppt sozusagen und somit die Griechen sich natürlich hoch beleidigt fühlen und in einen Krieg gegen Troja ziehen. Und die Griechen bestehen aus verschiedenen Stadtstaaten, die sich zusammentun und angeführt werden von König Agamemnon. Achill will zuerst nicht kämpfen, er sagt, das ist nicht mein Krieg, warum soll ich hier irgendwie mitkämpfen? Doch schließlich lässt er sich doch überzeugen. Es gibt nämlich eine Prophezeiung, die vorhersagt, dass er ein ruhmreicher Held sein wird, der größte der Griechen und somit auch in die Geschichte eingehen wird. Und ja, er ist eben motiviert von dieser Prophezeiung und denkt sich, okay, wenn ich hier in diesen Krieg gegen Troja ziehe, dann werde ich quasi dieser Prophezeiung gerecht. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine andere Prophezeiung, die besagt, dass wenn er Hektor, und das ist der Bruder des Paris, also auch ein Trojaner, wenn er den, der, dass er diesen töten wird, aber dass er kurz darauf auch selber sterben wird. Also es gibt hier eine sehr glorreiche Prophezeiung und eine sehr düstere Prophezeiung. Und Patroklus, der den Achill liebt, sagt, naja, zieht natürlich in diesen Krieg gemeinsam mit ihm und kommt mit. Und diese beiden, gemeinsam mit ganz vielen anderen Griechen, machen sich zu Schiff auf nach Troja. Und der Krieg gegen Troja beginnt und wie viele von euch wissen, ist das keine schnelle Angelegenheit, sondern dieser Krieg zieht sich über Jahre. Und Achill will auch ein bisschen dieser Prophezeiung entkommen und will den Hektor nämlich nicht töten, damit er sozusagen danach nicht bald stirbt.
Jetzt weiß ich zumindest so aus gefährlichem Halbwissen heraus, dass Homosexualität sehr anders behandelt wurde im antiken Griechenland, als es jetzt vielleicht heute in unserer heteronormativen Welt behandelt wurde. War denn diese queere Liebe schon im antiken Stoff beinhaltet oder kam die später oder wie ist da so die Ursprungsgeschichte?
Ja, es gibt verschiedene Texte, die diesen Stoff von Achill und von Troja behandeln und das ist auch ein bisschen, wird auch ein bisschen verschieden erzählt. Eine der Basistexte, die die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen, ist von Homer, die Ilias. Und dort wird auf jeden Fall schon eine sehr enge Freundschaft beschrieben zwischen Patroklus und Achill, eine Freundschaft, die auch über den Tod hinausgehen soll. Also hier wird schon eine gewisse Intimität beschrieben, aber nicht dezidiert von Liebe oder erotischer oder romantischer Liebe gesprochen. Später bei Aischylos kommt die päderastische Liebe vor und päderastisch bezeichnet so etwas wie Knabenliebe. Und das ist eine Art der Beziehung, die tatsächlich im alten Griechenland sehr normal war und das bezeichnet die Liebe zwischen Männern und jüngeren Burschen. Und das war dann einfach so eine Mischung aus Beziehung zwischen erotisch-sexueller Beziehung und pädagogischer Beziehung. Also da gab es durchaus sozusagen ein bisschen den Auftrag, auch vielleicht so ein bisschen eine Lehrperson zu sein. Und deswegen wird auch in den Begrifflichkeiten unterschieden zwischen päderastischer Beziehung und zum Beispiel pädophiler Beziehung, was ja quasi die Präferenz für Kinder beschreibt, die quasi noch jünger sind. Es wird eben bei Aischylos Achill als der ältere Liebhaber dargestellt und Patroklus als Geliebter. Und bei Platon, der in dem Text Symposium auch den Stoff aufgreift, der deutet das dann um, dass Achill der Jüngere war und der Schönere und somit auch der Geliebte eines älteren Patroklus. Also es gibt da einfach verschiedene Erzählungen, die aber durchaus auch eine sexuell, erotisch, vielleicht romantische Beziehung darlegen. Und später bei Theokrit, das war so 270 vor Christus, wird dezidiert die homosexuelle Liebe erwähnt. Es ist auch ganz interessant, sich anzuschauen, was die Autorin dazu sagt, also Madeleine Miller. Und sie hat sich sehr eingehend mit griechischer Mythologie beschäftigt, hat das auch studiert und unterrichtet unter anderem auch Latein und Griechisch. Und für sie hat in einem Interview gesagt, dass diese Idee, dass Patroklus und Achill Geliebte zueinander waren, eine eben sehr alte ist. Und dass viele eben griechische, römische Autoren diese Beziehung zwischen den beiden als eine romantische auslegen. Und dass es etwas sehr Normales und Akzeptiertes war, diesen Text auch auf diese Art und Weise zu interpretieren. Weil wir müssen uns bedenken, wenn dieser alte Text, die Ilias, immer wieder so interpretiert wird, dann ist das nichts total Außergewöhnliches gewesen zu dieser Zeit.
Spannend eigentlich, dass diese Geschichte dann im Laufe der Zeit so irgendwie straightwashed wurde, also bis, wie gesagt, in die Popkultur hinein. Wie kam es denn dazu, dass diese Beziehung irgendwann als eine anscheinend platonische oder wie auch immer geartete Freundschaft zwischen Männern dargestellt wurde, wenn das in den Texten eigentlich gar nicht so war?
Ja, ich glaube, solche Interpretationen zeigen natürlich immer viel von dem Kontext in der Zeit, wo dann diese Interpretationen entstanden sind. Und wenn jetzt Anfang der 2000er Jahre ein Troja-Film herauskommt mit Brad Pitt in Hollywood, wo damals vielleicht Diversität noch nicht so hip und in war, wie es jetzt ist, sondern einfach Heterosexualität und ein total heteronormatives Männlichkeitsbild die Norm war, dann sagt das wahrscheinlich mehr über Anfang 2000 in Hollywood aus als über die Ilias, würde ich mal sagen.
Wenn man Troja vielleicht jetzt verfilmen würde, würde man das schon anders darstellen, das kann gut sein.
Ja, total. Und in Troja kommt ja Patroklos auch vor, weil er eben eine super wichtige Person ist, auch noch im weiteren Fortschritt der Geschichte, aber er kommt als Cousin des Achill vor, was auch total komisch ist, sozusagen ein bisschen als dieser junge Bursch, der unter den Fittichen ist von Achill und dem Achill das Kämpfen beibringt.
Dazu kann ich auch noch erzählen, mein Bruder und ich, wir hatten als Kinder so eine Serie von Hörbüchern, die die griechische Mythologie nacherzählt haben. Und das war eigentlich für Kinder gemacht und war irgendwie auch sehr cool gemacht. Wir haben das sehr, sehr gerne gehört, mein Bruder vor allem, die Ilias. Und da wird diese Beziehung auch als platonisch beschrieben. Und ich verstehe das überhaupt nicht, warum man Kinder vor Homosexualität anscheinend schützen will. Also ich verstehe diesen Duktus überhaupt nicht. Genauso wie man über jegliche Form von Liebe sprechen kann, kann man doch auch, also ich glaube, Kinder verstehen das total und denen muss man das, glaube ich, nicht vorenthalten. Und wie gesagt, ist vielleicht auch ein Zeichen unseres Fortschritts in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, dass es viel selbstverständlicher geworden ist, auch homosexuelle Beziehungen oder queere Beziehungen oder wie auch immer, als diese darzustellen. Und ja, aber ich finde es spannend, dass da anscheinend selbst in unserer Generation noch immer so ein Vorurteil gab. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass heterosexuelle Beziehungen und heterosexuelle Liebe ja dauernd in diesen Geschichten vorkam. Also das war ja Love Stories von vorn bis hinten. Also davor hatte man anscheinend keine Scheu. Ja, also da sieht man einfach diesen Doppelstandard.
Ja. Ja, umso wichtiger finde ich, dass eben diese Stoffe wieder aufgegriffen werden und neu erzählt werden, gerade auch als Fiktion, dem sich dann auch viele einfach als Romanform annähern können, ohne jetzt irgendwie schinkenweise griechische Mythologie wälzen zu müssen. Und ich finde, es ist wichtig, auch eben direkt darauf hinzuweisen und solche Geschichten auch dezidiert vor dem Vorhang zu holen und auch zu sagen, ja, homosexuelle Beziehungen gab es schon in alten Stoffen und es ist jetzt nichts Neues, sondern das Bild einfach ein bisschen richtig zu rücken. Und gleichzeitig, was ich an dem Buch so toll finde, ist, dass es eben nicht einfach nur darum geht zu zeigen, oh, hier sind jetzt zwei Männer schwul und das ist jetzt der Inhalt dieses Buches, sondern es ist eine total vielschichtige Entwicklung. Und es geht eben um es geht um den Krieg, es geht um Themen wie Stolz und Aufopferung und wie sich eben über das Leben diese Heldenfiguren weiterentwickeln. Also es geht einfach um viel mehr und deswegen steht diese Beziehung natürlich im Vordergrund und es ist total wichtig, dass es so behandelt wird, auch als queere Beziehung, finde ich. Aber gleichzeitig hat das Buch einfach eine Breite und es ist auch eine gewisse Normalisierung dieser Art von Liebe, die gleichzeitig in diesem Buch passiert. Und das finde ich so toll.
Warum ist es denn jetzt so wichtig, dass wir diese Geschichte, die ja schon eine sehr alte Geschichte ist, immer noch hervorheben und immer noch zeigen, dass es da eine falsche Repräsentation eigentlich über die Zeit hinweg gab?
Ja, gute Frage, weil ich denke mir, es wäre natürlich schön einfach zu sagen, es gibt einfach Bücher mit Liebesgeschichten und zwischen welchen Menschen, mit welchem Geschlecht diese Liebesgeschichten stattfinden, ist einfach nicht relevant. Aber das stimmt halt so leider nicht, weil trotzdem queere Liebe bei uns nach wie vor abgewertet wird und in anderen Ländern noch viel mehr und da gibt es noch viel mehr Repressionen bis hin zu hohen Strafen, wenn wir zum Beispiel an Länder denken wie Russland oder auch Uganda, wo Homosexualität wieder unter Todesstrafe gestellt wurde. Und ich finde es deswegen auch in der Literatur wichtig, dass verschiedene Formen von Liebe besprochen werden und vor dem Vorhang geholt werden, weil das einfach auch beeinflusst, wie wir die Welt sehen, wenn wir das in Kulturgütern wie Büchern oder Filmen immer wieder sehen und nicht eine Art von Liebe immer die dominante ist, wie zum Beispiel eine heterosexuelle Liebe. Und ich muss dazu sagen, dass das im Buch so ein bisschen beides ist, also dass diese Liebe zwischen die beiden diese Liebe total als einfach das sehen, was sie fühlen und das auch nicht hinterfragen, aber das schon auch wissen, dass natürlich Liebe zwischen Männern anders bewertet wird als Liebe zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Und es gibt so eine Szene, wo die beiden gerade ankommen in Troja und Odysseus ein Zelt für sie aufbauen lässt und sagt, ja, er hat gehört, dass die beiden sich gern ein Zelt teilen. Und Patroklos ist geschockt und fühlt das wirklich als ein Outing und hat auch Angst davor, dass es sozusagen diesen Ruhm und das Heldentum des Achill beschmutzt, wenn diese Liebe herauskommt. Und er sagt dann, ja, unter Jugendlichen ist es irgendwie normal, dass sie sich gegenseitig als Liebhaber haben. Aber wenn Männer älter werden, dann passiert das nicht mehr, außer eben mit von Männern zu Burschen oder vielleicht auch von Männern zu Sklaven, aber eben nicht unter ebenbürtigen Männern. Weil er sagt, unsere Männer, also die griechischen Männer, mögen es zu erobern und sie trauen anderen Männern, die sich erobern lassen, quasi von einem anderen Mann, auch wenn es jetzt im übertragenen Sinne gemeint ist, denen trauen sie nicht. Und das habe ich eigentlich einen sehr spannenden Gedankengang gefunden, der auch sagt, okay, zwischen ihnen beiden ist diese Liebe total klar, aber da gibt es schon ein Hadern auch immer wieder, gerade in diesem ruhmreichen Kontext und was sagt die Öffentlichkeit dazu. Und gleichzeitig ist es natürlich der Ruhm des Achill auch ein wenig, der ihm auch erlaubt, ja, der ihm sicher auch mehr erlaubt als jetzt vielleicht manchen anderen normalen, unter Anführungszeichen, Soldaten.
Du hast vorhin gesagt, dass Patroklos im Verlauf der Ilias, und jetzt muss ich zugeben, ich habe jetzt die ganze Story der Ilias nicht mehr ganz im Kopf, noch recht wichtig ist. Das heißt, Spoiler Alert für alle, die Geschichte noch nicht kannten.
Ja, die Geschichte geht ja so weiter, dass sich dieser Krieg rund um Troja sehr zieht und dass die Griechen tolle Kämpfer sind, aber Troja einfach eine Stadt ist, die super gut befestigt ist, auch gute Kämpfer hat. Und zu einem gewissen Zeitpunkt gibt es einen Streit zwischen Achill und Agamemnon, der die Griechen anführt und Achill weigert sich zu kämpfen. Und so kommt es, dass die Trojaner immer mehr und mehr Verstärkung bekommen und es sieht eigentlich ziemlich schlecht aus. Aber Achill ist zu stolz, über diesen Streit hinwegzugehen und wieder auf der Seite der Griechen gegen die Trojaner zu kämpfen. Und Patroklos hält es nicht aus und merkt einfach, so viele Menschen sterben in diesem Krieg und er möchte, dass Achill kämpft, aber Achill will nicht und er kann ihn auch nicht überzeugen. Aber Patroklos sagt dann, okay, wenn du selbst nicht kämpfen willst, dann lass mich doch deine Rüstung anziehen und das wird die anderen so motivieren und den Trojanern so große Angst einjagen, dass du wieder am Schlachtfeld bist, das wird sie in die Knie zwingen. Und Achill stimmt dem zu, damit er quasi nicht über seinen eigenen Stolz springen muss, aber trotzdem seine eigene Armee nicht im Stich lässt. Und so zieht Patroklos in die Stadt und auf einmal wird er eigentlich ein recht erfolgreicher Kämpfer in diesem einen Kampf und tötet auch einen sehr mächtigen Trojaner. Doch er selbst stirbt auch in diesem Kampf. Also Hektor, von dem wir vorher schon gehört haben, ein wichtiger Prinz Trojas, tötet den Patroklos. Und das ist ein extrem schwerer Schlag für Achill. Der Mann, den er geliebt hat, stirbt in diesem Krieg. Und er macht sich natürlich auch ein Stück weit selbst Vorwürfe und auch den anderen Vorwürfen. Und er verzweifelt und hat in seinem Schmerz nur mehr die Rache an Hektor im Sinn. Und gleichzeitig denkt er sich, wozu hinauszögern, er will eigentlich selber nicht mehr leben. Und somit erfüllt sich die Prophezeiung, dass er nämlich Hektor tatsächlich tötet und später auch selber getötet wird, nachdem er Hektor getötet hat. Das heißt, Patroklos hat hier eigentlich wirklich eine Schlüsselrolle im griechischen Stoff.
Was ich noch gedacht habe jetzt, war, dass das auch für Jugendliche, die zum Beispiel griechische Sagen in der Schule lernen, auch eine spannende zusätzliche Erzählung ist zu dem Narrativ, das wir vielleicht in so Schulbüchern lesen, ja, dass es sozusagen auch spannend sein kann, dieses Buch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber zum Beispiel in der Schule zu lesen, um auch zu sehen, hey, so wurde diese Erzählung auch weitergetragen und so kann vielleicht auch der Erzählung was hinzugefügt werden, was man vielleicht in der Schule sonst nicht so liest.
Ja, Absolut. Und ich glaube, das ist halt immer die Frage, welche Perspektive steht denn im Zentrum? Und diese Frage gerade bei so klassischen Stoffen ist immer gut zu stellen. Und dann kann man sich überlegen, okay, welche Perspektive steht denn gar nicht im Zentrum? Wie zum Beispiel die Perspektive von Sklaven, Sklavinnen oder von Frauen oder von homosexuellen Menschen. Und das dann ein bisschen ins Zentrum zu rücken. Wobei ich sagen muss, dieses Buch ist schon sehr sexy, also muss ich vielleicht überlegen, für welche Altersgruppe passt das? Also so Oberstufe,
ja, was würdest
Ende Oberstufe,
sagen?
Ende Oberstufe jedenfalls. Und für alle 30-Jährigen unter euch, so wie für mich, das perfekte Alter.
Wir sind alt genug, meinst du?
Wir sind auf jeden Fall alt genug. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen, die dann auch irgendwie auf verschiedenen Websites stehen. Und ich muss sagen, das Adjektiv sexy ist sehr oft vorgekommen. Und ich dachte so, jupp, stimmt. Also ich finde, das ist Buch sehr viel sexier als Brad Pitt in Troja, muss ich sagen.
Oh, okay. Sehr gut, sehr gut. Alle Brad Pitt-Fans werden vielleicht aufschreien, aber wenn Brad Pitt gay gewesen wäre in dem Film, hätte ich es auch nicht schlecht gefunden.
Stimmt.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, weil du ja, wie schon angesprochen, in unserer ersten Folge Cassandra besprochen hast, wo ja auch Achill vorkommt. Wo würdest du sagen, sind vielleicht die Überschneidungen? Gibt es vielleicht Überschneidungen zwischen den zwei Darstellungen dieser Figur? Oder sagst du, die haben eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun?
Naja, ich muss sagen, natürlich ist jetzt das Lied des Achill viel präsenter bei mir wie Cassandra. Und in Cassandra war Achill einfach nicht so wichtig. Und man muss auch sagen, Cassandra ist ja eine Figur, die innerhalb Trojas ist und natürlich viel mehr diese Perspektive auf Troja hat. Und Patroklos ist eine Person, die auf den Seiten der Griechen ist. Was ich alleine schon wichtig finde, weil natürlich, das ist ein Krieg und hier wird sehr viel getötet. Und hier auch zum Beispiel die verschiedenen Seiten und Perspektiven eines Kriegs zu verstehen, finde ich auch schon mal wichtig. Und gerade auch um diese ganze Gewalt und das Kriegerische an sich jetzt nicht irgendwie zu glorifizieren. Also das ist vielleicht auch noch dazu gesagt. Und ich muss sagen, Cassandra fand ich den Achill einfach relativ nicht so bedeutend, auch wenn er natürlich für den Ausgang des Krieges wichtig war und ist. Und im Song von Achill wird er eben durch diesen nicht als Feind gesehen, vor dem gewarnt werden muss, sondern als Geliebter.
Okay, also die unterschiedlichen Perspektiven machen da natürlich auch was aus. Ist auch spannend, diesen Trojanischen Krieg aus unterschiedlichen Perspektiven zu lesen. Also für alle LehrerInnen unter euch, vielleicht DeutschlehrerInnen, wäre das vielleicht eine Idee, diese zwei Bücher cross zu lesen. Ich habe jetzt jedenfalls richtig Lust bekommen, wieder mir das anzuschauen und auch zu lesen.
Absolut, also richtig so ein Buch zum Hineinkippen. Es war stilistisch total poetisch geschrieben. Gleichzeitig finde ich, hat es diese griechische Mythologie einfach super so vermitteln können. Ich liebe es einfach, wenn immer am Ende von so Abschnitten solche Cliffhanger sind oder noch ein letzter Satz, der irgendwie so einen Twist gibt. Ich liebe das. Und in diesem Buch kommt das die ganze Zeit vor. Und ich war immer so, das war immer so ein tolles Erlebnis, nach jedem Abschnitt so diesen Twist-Satz zu haben. Das ist echt, wenn ein Buch das schafft, total toll. Und das hat es auf jeden Fall geschafft. Und ja, für eine sexy Sommerlektüre am Strand auch absolut empfehlenswert. Und ich muss auch sagen, es hat viele Preise gewonnen, zum Beispiel den Orange Prize for Fiction, den Women's Prize. Und Madeleine Miller hat 10 Jahre in diesem Buch geschrieben und nach 5 Jahren scheinbar das ganze Manuskript auf die Seite gelegt und nochmal von null begonnen, weil sie meinte, sie muss diese Stimme des Patroklus nochmal besser herausarbeiten und besser hinbekommen. Und da merkt man wirklich, sie hat sich wirklich Gedanken gemacht, welche Art der Stimme, mit welcher Sprache, mit welcher Perspektive das ist und gleichzeitig trotzdem so einen Page-Turner geschaffen, der ja auch auf TikTok total viral gegangen ist, also auch einfach eine breite Masse, auch an jungen Leuten super anspricht.
Cool. Also wenn ihr die letzten Tage des Pride Month jetzt noch gut nutzen wollt, dann habt ihr jetzt eine super Leseempfehlung noch für die letzten Tage. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann bewertet uns, schickt uns Sternchen, Bewertungen, schickt den Podcast an eure FreundInnen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf Steady vorbeischaut, steadyhq.com/diebuchpodcast, das findet ihr auch in den Shownotes, da könnt ihr uns mit einem kleinen Abo monatlich oder jährlich finanziell unterstützen und helft dabei feministischer Literaturkritik, denn das ist leider nicht selbstverständlich und wir machen das eigentlich ehrenamtlich und freuen uns, wenn wir ein bisschen Unterstützung auch von unseren HörerInnen und Fans bekommen.
Absolut. Und wir finden natürlich auch, queere Bücher sollten wir nicht nur im Pride Month lesen, sondern es geht eigentlich eh auch immer. Also, wenn ihr noch Empfehlungen habt, dann schickt sie uns gerne auf plaudern@diebuch.at oder über Instagram zum Beispiel. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.